Die Sache hinter der Sache. Was ist in meinem Innern versteckt? Hey, was triggert dich so richtig? Was bringt dich so richtig auf die Palme? Was nervt dich so unglaublich? Was geht dir ganz, ganz nah? Hast du mal geschaut diese Woche, was es ist? Und hast du mal geschaut, was es vielleicht bei deinem Partner oder bei jemand Befreundetem von dir ist? Ich habe gedacht, hey, ich muss unbedingt mal meine Frau fragen und sie fragen, hey, was triggert dich denn an mir? Und ich habe euch mal ihre Top 3 mitgebracht. Also ein Punkt ist, ich schmeiß meine Kleider immer auf den Boden, okay? Also wir haben so einen schönen Wäschekorb, so, wo man es eigentlich reinmacht, aber ich schmeiße sie einfach lieber auf den Boden und lass sie dann dort auch liegen, oder? Punkt 2 ist, hey, ich lasse so gerne den Schrank offen. Ich mache meinen Schrank einfach nie zu. Warum auch? Man muss ihn danach wieder aufmachen. Und das regt sie auf, das triggert sie. Der Schrank muss doch zugehören. Und dann Punkt 3, hey, wenn wir diskutieren und ich merke, naja, ich komme nicht durch mit meinen Argumenten und ich verliere wahrscheinlich die Diskussion, dann gehe ich lieber. Oder dann entziehe ich mich lieber der Diskussion und gehe einfach, statt sie zu Ende zu führen. Ich weiß nicht, was bei dir ist oder was bei deinem Partner ist. Ich habe gedacht, dass es fair ist, muss ich jetzt auch noch sagen, was mich bei ihr triggert, oder? Punkt Nummer 1, hey, die Kaffeemaschine. Hey, die ist immer an. Ich kann das gar nicht verstehen. Also man holt sich doch einen Kaffee und dann macht man die Kaffeemaschine aus. Aber die ist immer an und ich gehe immer hin und drücke die wieder aus und denke mir, Mann, kann man die nicht einfach ausmachen? Vielleicht liegt es daran, weil ich keinen Kaffee trinke. Dann die Zahnpasta. Wir haben zu Hause bei uns im Bad so einen Becher, wo wir Zahnbürste und Zahnpasta reinstellen. Und manchmal, gell, da läuft ja so ein bisschen von der Zahnpasta noch ein bisschen Wasser runter. Und dann ist da manchmal so ein leichtes bisschen, so eine kleine Schicht Wasser drin in diesem Becher. Und ich sage meiner Frau immer, mach sie ja nicht mit dem Deckel nach unten, die Zahnpasta, weil sonst hängt es dort und so. Das finde ich so eklig. Mach sie andersrum rein. Und jeden Morgen stehe ich da und oh, schon wieder die Zahnpasta falsch drin. Oh, das triggert mich, hey. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich habe gedacht, hey, ein Triggerpunkt von der Liska, den will ich euch doch nochmal ganz ausführlich erzählen. Ist ein bisschen unfair, weil ich bestimmen durfte, gell. Vielleicht hätte sie was anderes erzählt, wenn sie hier stehen würde, aber so ist es halt. Zwar war das der zweite Weihnachtsfeiertag. Und es war klar, die Liska wird mit den Kids nochmal zu ihren Eltern fahren, um dort nochmal Weihnachten zu feiern und ein bisschen Ferien zu machen. Und es war klar, dass ich nicht mit konnte, weil ich keine Ferien hatte. Und so war klar, okay, sie waren so gegen Mittag los. Und dann kam noch die Idee, dass sie noch zur Simon gehen können und Hundebabys anschauen können. Und dann haben sie gedacht, ah, coole Idee, machen wir noch und so. Und machten mit der Simon aus, hey, um 13.10 Uhr treffen wir uns und ich bin schon bereit mit den Hunden, hat die Simon gesagt, dann können wir gerade losgehen. Und es ist morgens und um 11 war noch alles relaxed bei uns. Noch super relaxed, alle Mädels, Frauen bei uns noch im Schlafanzug und so. Und ich habe gedacht, ah ja, cool, ist alles kein Problem. Und dann ist so ein bisschen Zeit vergangen und habe gedacht, oh, jetzt muss ich mal anfangen, das Auto zu packen, weil sonst könnte das knapp werden. Und fange an, das Auto zu packen und komme zurück und alle noch fröhlich im Schlafanzug bei uns zu Hause. Und ich habe schon gedacht, so innerlich, jetzt wird eine enge Kiste. Und ich habe schon gemerkt, wie es anfängt, mich zu triggern. Und dann kamen meine Kinder auf die Idee, hey komm, wir gehen noch in die Badewanne und gehen noch baden und duschen und so. Und ich habe schon gedacht, oh. Und habe gemerkt, in mir fängt es an. Und habe gedacht, oh, jetzt ziehe ich mich einfach zurück und gehe ins Schlafzimmer und lass die mal machen. Ich gehe ja eh nicht mit, ist ja kein Problem für mich. Und war dann da im Schlafzimmer und habe gedacht, ach, jetzt ist es okay oder so. Nach 5 Minuten habe ich gedacht, nein, das geht nicht. Wieder raus. Und ich so, Liska, weißt du denn überhaupt, wo du hinfahren musst und wie lange du brauchst dafür und so? Und sie so, Schatz, kannst du mal nachgucken, wo das ist? Und ich, ja, okay, nachgeguckt, ihr gesagt, wo das ist, wie lange sie braucht und so. Und habe schon gemerkt, oh, jetzt. Und um 12.30 Uhr so habe ich dann im Haus mit einer sehr energischen Stimme mal gerufen, so, ihr müsst jetzt los. Und ich wiederhole, jetzt, oder? Und irgendwie hat es geklappt, sie waren im Auto und es hat gerade so gereicht von der Zeit. Da verabschieden wir uns und da ist meine Frau am Navi. Und ganz gemächlich tippt sie so die Adresse ein, wo sie hinfahren müssen. Und ich stehe nebendran, flipp innerlich fast aus und denke, geht's noch langsamer? Come on, ihr müsst pünktlich sein. Und sie sind dann losgefahren, sie haben es auch, glaube ich, pünktlich geschafft. Und ich saß so am Küchentisch und habe gedacht, wow, warum triggert es mich so? Warum regt es mich so auf? Warum löst es so viel in mir aus, wenn sie zu spät kommen? Ich weiß nicht, ob es bei dir ist, was dich triggert. Aber irgendwie haben wir doch alle was uns auf die Palme bringt. Was es ist, wo uns aufregt. Ein Coach hat mal zu mir gesagt, und als ich so am Küchentisch saß, habe ich daran gedacht, Simi, du bist so beziehungsorientiert, dass du nur pünktlich kommst, um die Beziehung nicht zu beschädigen. Und da saß ich so am Küchentisch in diesem Ding und dann ist mir dieser Satz eingefallen und gedacht, Mann, also eigentlich ist mir die Pünktlichkeit überhaupt nicht wichtig. Nur die Beziehung und die will ich nicht beschädigen. Und deshalb kommen die ganzen Dinge in mir hoch. Und ich habe gedacht, hey, ist das die Sache hinter der Sache? Ist das mein Schlagloch? Oder wir haben ja alle so Schlaglöcher, so Wunden, so Momente. Und wenn wir getriggert werden, dann werden die offengelegt. Und ich habe gedacht, naja gut, in der Kultur ist es eigentlich ein super Schlagloch. Also wenn Pünktlichkeit und das ist ja super. Aber in Afrika, als ich in Afrika war, war das überhaupt nicht cool. Da war das überhaupt nicht schön, diese Eigenschaft. Hey, ich weiß nicht, was dein Schlagloch in deinem Leben ist. Aber wenn du jetzt vielleicht in der letzten Woche entdeckt hast, was dich triggert, was dein Schlagloch ist, dann habe ich für dich heute Morgen zwei Fragen. Und die Frage ist, wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn du getriggert wirst? Gehst du ins Schlafzimmer? Wirst du energisch? Wie reagierst du? Und wozu reagieren wir so, wie wir reagieren? Wozu machen wir das, wenn wir getriggert werden? Wisst ihr, wenn wir getriggert werden, dann kommt eine enorme emotionale Kraft, die irgendwo hin muss, und zwar schnell. Und zwar sehr schnell. Und ich glaube, ein Großteil von uns weiß nicht, wo die hingeht, wenn wir getriggert werden, wenn uns was auf die Palme bringt. Wie reagierst du und wozu? Hey, ich will euch mit hineinnehmen in die Geschichte von David und Bathseba. Und vermutlich oder vielleicht kennst du diese Geschichte, aber ich will sie genau unter diesem Aspekt mal anschauen. Was passiert denn, wenn David getriggert wird, wenn sein Schlagloch offenbart wird? Ich lade dich ein, diesen Weg mal mitzugehen, um zu lernen, wie dein Schlagloch heil werden kann. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Hey, also da ist dieser König und zu der Zeit, wo die Könige eigentlich in die Schlacht gingen, bleibt dieser König zurück in Jerusalem. Gerade David, der eigentlich so ein Kriegsheld ist. David, der ein wahnsinniger Krieger war, der viele Schlachten gekämpft hat, der den Tempel nicht bauen durfte, weil Blut an seinen Händen klebte. Der bleibt zu Hause und das nagt an ihm, das triggert ihn, das macht was mit ihm. Und als er so zu Hause bleibt, geht er raus am Abend auf seine Veranda oder was auch immer das war und schaut so in die Weite und sieht eine Frau. Die ist am Baden, nackt, vermutlich weil sie gedacht hat, die Männer sind eh alle im Krieg. Und er sieht sie und er findet sie schön und begehrenswert. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und da ist dieser David. Und seine Sehnsucht wird größer und größer. Und er nutzt seine Macht und lässt nach ihr schicken. Und Bathseba kommt zu ihm. Wahrscheinlich hatte sie auch gar keine andere Wahl, wenn so ein mächtiger Mann dich ruft. Und sie kommt zu ihm und isst mit ihm. schläft mit ihm. Und hier könnte die Geschichte zu Ende sein, aber sie ist es nicht, denn sie wird schwanger. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Hey, und das ist jetzt dieser spannende Moment in dieser Geschichte. Da ist dieser David und er geht nicht in den Kampf und bleibt zu Hause und es nagt an ihm, weil er nicht dort ist, wo er eigentlich sein sollte. Weil er nicht das macht, wozu er berufen ist. Und es entsteht dieses Schlagloch, dieses Trigger. Und auf einmal kommt dieses Licht auf sein Schlagloch. Auf einmal kommt dieser Scheinwerfer und man sieht dieses Schlagloch. Indem sie schwanger wird, wird es auf einmal klar, wow, David, du hast ein mega Schlagloch in deinem Leben. Und die Frage ist, wie reagiert er drauf? Und genau diese Frage möchte ich auch dir stellen. Hey, wie reagierst denn du, wenn auf einmal das Licht auf deine Schlaglöcher fällt? Und wozu reagierst du, wie du reagierst? Hey, dieser Moment, wo auf einmal dieses Licht auf dein Schlagloch fällt, den mögen wir nicht. Den versuchen wir unglaublich zu vermeiden. Davor haben wir Angst. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass jemand unser Schlagloch sieht. Wir wollen das vermeiden. Wir bekommen richtig Angst, wenn dies passiert. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und wozu reagierst du so, wie du reagierst? Wisst ihr, die Nähe triggert oft unsere Verteidigung. Selbst wenn wir wissen, die Person meint es nicht böse. Wenn dir jemand nahe kommt und dir mit einer Bemerkung dein Schlagloch aufzeigt, dann triggert es in dir eine Verteidigung. Oder? Also wenn meine Frau mir nachkommt und mir sagt, wo meine Schlaglöcher sind, obwohl ich weiß, sie meint es gut mit mir, obwohl ich weiß, dass sie mich liebt, triggert es im ersten Moment bei mir erstmal eine Verteidigung. Oder wir sagen Dinge wie, wow, wie haben Sie das herausgefunden? Wie hat sie das herausgefunden? Ich habe mich so angestrengt, es zu verstecken. Ich kann sie das doch nicht sehen lassen. Ich muss es beschützen, was immer es kostet. Wie reagierst du, wenn dein Schlagloch ins Scheinwerferlicht kommt? Wenn dein Schlagloch sichtbar wird? Ich glaube, wir können entweder darauf reagieren, indem wir uns verstecken oder es vermeiden versuchen, indem wir unsicher werden oder indem wir Narrative erfinden, die uns besser fühlen lassen. Oder vielleicht sogar ein Mix aus allem drei. Als meine Kinder in den Ferien waren, haben sie ein Spiel kennengelernt mit einem Fingerhut. Und zwar war das Spiel so, dass man diesen Fingerhut irgendwo im Raum verstecken musste. Wichtig war dabei, man musste ihn noch irgendwie sehen können. Die anderen mussten natürlich in dem Moment die Augen zumachen und dann durfte man ihn suchen. Oder? Wir haben das Spiel hoch und runter gespielt. Hoch und runter spielen wir das seit Wochen. Und es ist sogar schon so weit, dass egal wo ich hinkomme, ich erstmal die Räume abscanne, wo könnte ich denn den Fingerhut am besten verstecken? Und ich sage euch, es macht so viel mehr Spaß, diesen Fingerhut zu verstecken, als zu suchen. Schon in jungen Jahren wissen wir instinktiv, dass es wertvoll ist, uns zu verstecken, zu entkommen und zu vermeiden. Klar, wir machen ein Spiel daraus, aber wir machen auch einen Lebensstil daraus. Hey, David tut genau das. Als das Licht aus sein Schlagloch fällt, versucht er es zu verstecken. Er schmiedet einen Plan und überlegt sich, wie kann er das verstecken. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uria, den Hethiter, den Mann von der Bathseba. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volk und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uria, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und als Uria aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Also könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Da wird dieses Schlagloch offenbar. Und was macht David? Er holt erstmal den Mann nach Hause und fragt, ja, wie läuft's im Krieg und bla bla bla. Und doch, hey, geh doch noch nach Hause zu deiner Frau. Und wenn du bei ihr bist, dann kannst du auch gerade mit ihr schlafen. Und dann dann würde keiner wissen, dass ich mit ihr geschlafen habe und dass das Baby von mir ist. Das ist sein Plan. Er versucht, dieses Schlagloch zu verstecken. Er versucht, es zu vermeiden. Leider läuft der Plan überhaupt nicht. Der Uriah, der ist dem David so treu, dass er sagt, hey, meine Leute sind im Krieg. Da kann ich doch jetzt nicht nach Hause gehen und mit meiner Frau mich vergnügen. Ich schlafe bei den Wachen. Und so geht er nicht nach Hause. Reagierst du manchmal in deinem Leben genauso? Versuchst, dieses Schlagloch zu verstecken, zu vermeiden, wegzugehen, dem zu entfliehen? Versuchst du alles darum zu machen, dass es ja niemand sieht, dass da ein Schlagloch ist? Vielleicht machst du es auf eine Art und Weise, wo du es versuchst zu vermeiden, dich mit diesem Schlagloch zu beschäftigen. Vielleicht machst du es auf eine Art und Weise, wo sozial okay ist, indem du shoppen gehst oder Amazon oder hey, Amazon arbeitet genau mit dem übrigens. Wenn es sich triggert, dann musst du ganz schnell kaufen können, mit einem Klick. Vielleicht machst du es so. Vielleicht ist es auch was, wo nicht so akzeptiert ist. Vielleicht ist es Alkohol, vielleicht sind es Drogen, vielleicht ist es Pornografie, ich weiß es nicht. Hey, wie versteckst du dein Schlagloch? Wie versteckst du deine Schlaglöcher in deinem Leben? Was unternimmst du, damit es ja niemand sieht? Wisst ihr, das Gemeine ist, wenn wir das gut machen, wenn wir das sehr gut machen, dann schauen die Leute auf uns. Und wir kriegen mehr Macht, mehr Einfluss. Aber im Unteren wächst das Schlagloch und Schlagloch und irgendwann wird es zum Sinkloch und verletzt die Menschen um dich herum. Wie versteckst du dein Schlagloch? Was ist dein Ort, wo du hingehst? David hat es versucht, sein Schlagloch zu verstecken. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und David merkt es und wird unsicher und überlegt sich, wie könnte er das doch noch verstecken? Wie könnte er doch noch was anderes machen? Und David lud ihn, also den Uriah, ein, dass er bei ihm aß und trank und machte ihn trunken. Aber am Abend ging er hinaus, dass er sich schlafen legte auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn. Und ging nicht hinab in sein Haus. Hey, also da ist der David und der rafft, Mann, der geht nicht heim. Also lade ich den ein und dann saufe ich mal richtig mit dem, oder? Hey, und hoffentlich geht er dann heim zu seiner Frau. Aber wieder nicht, der Uriah ist ihm so treu. Das ist einer der 30 Kämpfer, der für ihn gekämpft hat. Und David eine lange Geschichte mit ihm hat. Und er ist ihm so treu, der geht nicht nach Hause. Und David macht es unsicher. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass wenn dein Schlagloch ins Scheinwerferlicht kommt, dass du merkst, wie es dich unsicher macht. Wie du unsicher wirst. Wie du dir vielleicht Dinge zusagst wie, Mann, du vermasselst sowieso alles. Ich vermassel sowieso alles. Oder hey, du hast überhaupt nicht das, was es benötigt wird. Ich habe gar nicht das, was es braucht. Oder vielleicht sagst du dir auch, Mann, was habe ich mir dabei nur gedacht? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Und so fängst du an, diese Dinge dir zuzusagen und du merkst, wie sie dich unsicher machen. Und diese Unsicherheit, auf die Unsicherheit reagierst du. Und die Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf die Unsicherheit. Es gibt die einen, die reagieren mit Untertreibung, indem sie sagen, na gut, dann will ich halt nichts mehr damit zu tun haben. Und dann gibt es die anderen, die auf die Unsicherheit reagieren mit einer Übertreibung und sagen, jetzt erst recht, jetzt muss ich noch lauter werden, jetzt muss ich noch mehr meine Kraft und meine Energie zeigen, jetzt muss ich noch mehr meinen Einfluss spielen lassen. Ich kenne das aus Sitzungen. Hey, da wird auf einmal mein Schlagloch offenbar in der Sitzung und dann musst du überlegen, wie reagiere ich da drauf? Ziehe ich mich zurück, ziehe ich mich raus aus dem Thema und will gar nichts mehr damit zu tun haben, diskutiere ich gar nicht mehr mit? Oder merke ich, oh Mann, jetzt muss ich richtig Vollgas geben, dass es ja nicht offenbart wird. Und muss richtig Gas geben. Vielleicht kennst du das auch mit deinen Kids. Oder? Bei mir ist das immer so ein Punkt, da muss ich aufpassen, oder? Dass ich nicht zu viel Vollgas gebe. Reagierst du auch so? Mit einer Unsicherheit? Bei David hat auch das nicht funktioniert. Sein Plan ist nicht aufgegangen. Und so war die Frage, was mache ich? Und David hat eine Idee. Und er schickt Uria wieder zurück in den Krieg. Und so abgefahren wie das ist, schickt er ihm eine Botschaft mit für den Joab. Und in dieser Botschaft steht, hey, schick den Uria ganz an die Front, da wo der Kampf am härtesten ist. Und wenn er ganz wild tobt, der Kampf, dann zieht euch zurück, so dass der Uria stirbt. Und genau das passiert. Der Uria stirbt im Kampf, weil sich die Leute zurückziehen auf den Befehl von König David hin. Und ein Bote bringt diese Nachricht zurück zu David und erzählt ihm das alles. Und David antwortet ihm. David sprach zum Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass dir das nicht leid sein, denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Fahre fort mit dem Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut zusprechen. Hey, und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wirklich, David, wirklich? Denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen? Hey, was ist denn los, David, bei dir? Und vielleicht kennst du das, wenn dein Schlagloch offenbart wird, dass du anfängst, dir Narrative zu erzählen, Geschichten zu erzählen, die dein Schlagloch rechtfertigen. Wisst ihr, wir erzählen viel Geschichten uns selbst, über alles, was wir erleben, was wir erfahren. Und manchmal sind die hilfreich, manchmal auch nicht. Und manchmal versuchen wir auch einfach, unser Schlagloch damit zu rechtfertigen. Denn das Schwert frisst bald diesen, bald jenen. Wirklich, David? Ist das dein Narrativ dafür? Herr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht erzählst du dir selber auch Narrative, um dein Schlagloch zu rechtfertigen. Dann sagst du vielleicht so, hey, die denken ja alle so. Oder die sind ja alle gleich. Hey, oder die Ungeimpften. Oder die Geimpften. Hey, Covid zeigt es uns gerade wahnsinnig auf, dass wir anfangen, unser Schlagloch zu bedecken und zu verstecken und zu rechtfertigen mit Narrativen. Mit Narrativen, die viel einfacher zu finden sind, die trennend sind, als zusammenzubringen, das Verbindende zu sehen. Hey, reagierst du auf dein Schlagloch genauso, dass du dir Narrative erzählst? Der Uria ist tot und eigentlich könnte die Geschichte hier aufhören. Aber in diesem Kapitel steht noch ein Satz ganz am Schluss. Und der gefällt mir tief, tief in meinem Herzen gefällt er mir. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Gott sieht es. Gott sieht dieses Unrecht. Und es missfiel ihm. Und die Geschichte endet nicht an diesem Punkt. David schafft es nicht, sein Schlagloch zu verstecken. Denn Gott sieht es. Und so schickt Gott einen Propheten. Und das Erste, was der macht, ist, diesen Narrativ von David zu durchbrechen. Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Wow, wie genial ist denn das? Gott sieht es und er kommt mit Wahrheit in die Situation hinein. Er spricht Wahrheit und zerstört den Narrativ von David. Wie reagierst du, wenn dein Schlagloch ins Scheinwerferlicht kommt? In dieser Strafrede von David steht auch noch Folgendes. Denn du hast es heimlich getan, aber ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Oder sind wir nicht auch immer auf dieser Seite, wenn es ein Schlagloch gibt, die Sachen heimlich zu machen? Aber Gott bringt es ins Licht. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf, wenn dein Schlagloch ins Scheinwerferlicht kommt? Und wozu reagierst du so? Bist du eher derjenige, der es versteckt? Der ja schaut, dass es keiner sieht? Oder bist du eher derjenige oder diejenige, die sagt, hey, ich werde unsicher und untertreibe oder übertreibe? Oder reagierst du, indem du dir falsche Narrative zusprichst und dein Schlagloch damit rechtfertigst? Wie reagierst du? Es gibt da noch einen anderen Ort, Und das ist die Gnade Gottes. Und ich glaube, die Gnade Gottes ist der Ort, wo du mit deinem Schlagloch hinkommen darfst, wo dein Schlagloch heil werden darf. Als ich gestern die Nachricht bekommen habe vom Tod von Janik, da hat es in mir wahnsinnig viel ausgelöst. Und ich habe ganz, ganz viel an die Familie Witschi gedacht. Und es kam noch ein zweiter Gedanke in mir hoch. Und ich habe gedacht, Mann, wie schnell ist manchmal doch das Leben vorbei. Und ich habe gedacht, hey, ich will die Tage, die ich habe, nicht damit verbringen, meine Schlaglöcher zu verstecken, unsicher zu sein, mir Narrative, falsche zu erzählen. Nee, das will ich nicht. Ich will sie nicht damit vergeuden, sondern ich will lernen, dass die Gnade Gottes in meine Schlaglöcher kommt. Dass die Gnade Gottes meine Schlaglöcher heil machen darf. Dass ich heil werden darf. Dass ich die Gnade weitergeben darf. Und ich möchte euch einladen, nochmal genau hinzuschauen, was triggert euch und was für ein Schlagloch wird dadurch offenbart. Und wie reagierst du und wozu reagierst du, wie du reagierst? Und dann möchte ich euch einladen, Mut zu haben, dich auf eine Reise zu machen, dass diese Gnade Gottes dein Schlagloch füllen kann. Und ich freue mich drauf. Ich würde am liebsten weiter predigen, weil jetzt kommt der richtig coole Teil von dieser Serie, worum wir über die Gnade Gottes sprechen. Aber ich muss noch einen Sonntag warten. Das ist auch okay so. Aber ich lade euch ein, diesen Schritt zu gehen und mutig hinzuschauen, wo eure Schlaglöcher sind. Hey, wenn du einen Partner hast oder in einer Beziehung oder einen guten Freund oder so, hey, dann sag ihm, wo die Schlaglöcher sind. Oder sag ihr, wo die Schlaglöcher sind. Das ist hochspannend. Ich lade euch ein, Mut zu haben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir immer wieder für dein Licht, was auf unsere Schlaglöcher fällt. Und Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir uns nicht verstecken davor, dass wir nicht in diese Unsicherheit hineinkommen, dass wir nicht anfangen, uns falsche Narrative zu erzählen, die das irgendwie rechtfertigen, sondern Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir mutig sind, hinschauen, zu überlegen, wie reagieren wir, wozu reagieren wir, wie wir reagieren und dann wirklich zu dir zu kommen und uns auf den Weg zu machen zu deiner Gnade, dass du unsere Schlaglöcher füllen kannst. Darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus.